SWR 2 Leben.
So, ich bin jetzt im Friedhof Ohlsdorf, was einfach ein riesiges parkartiges Gelände ist. Hier fahren auch Autos, es fahren sogar Busse.
Es ist ein schöner Sommertag im Juli. Ich bin nach Hamburg gereist, habe mir im Hostel ein Fahrrad geliehen und bin damit in den Stadtteil Ohlsdorf geradelt. Mein Ziel liegt im größten Parkfriedhof der Welt, der Garten der Frauen. Doch den muss ich erstmal finden.
Ich steige jetzt wieder auf mein Fahrrad und fahre mal geradeaus, wie es mir Google Maps angezeigt hat. Ich fahre gerade an einer kleinen Brücke vorbei, die aussieht, als hätte sie Claude Monet mal gemalt. Der Park erinnert jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr an so einen High-End-Campingplatz ohne Gäste. Keine Ahnung, was das war. Catcalling am Friedhof, auch davor ist man nicht geschützt.
Catcalling ist der neue Name für eine alte Sache. Männer, die auf der Straße fremden Personen, meistens Frauen, aber nicht nur, ungefragt hinterherbrüllen, pfeifen. Es ist nichts anderes als verbale sexuelle Belästigung.
Das ist schon absurd, dass ich auf dem Weg, um einen Beitrag über öffentlichen Raum und den Platz für Frauen zu machen, von irgendwelchen Friedhofsgärtnern oder keine Ahnung, was für Typen das in diesem Transporter waren, aber in einem Friedhof gecatcalled werde. So, laut Google Maps müsste ich gleich da sein. Garten der Frau, Tatsache.
Das Gelände ist etwas kleiner, als ich es mir ausgemalt hatte. 1700 Quadratmeter. Das ist weniger als ein Viertel Fußballfeld. Aber dafür ist es sehr schön hier.
Hier zwitschern auf jeden Fall mehr Vögel und sie zwitschern lauter.
Zwischen reichlich Botanik befinden sich hier inzwischen etwas mehr als 400 Gräber. Platz ist für noch mehr.
Das ist ein Buch mit Tafeln. Zu jeder Frau gibt es eine Seite mit einer Kurzbiografie.
Überall stehen hier metallene Ringbuchordner, gefüllt mit den Lebensgeschichten der verstorbenen Frauen.
Anja Drinkheim, 19.06.1966 bis 13.08.2014. Geboren auf Finkenwerde, fühlte sich Anja ihr ganzes Leben lang der...
Die Dinge, die sich hier nachlesen lassen, machen mir sofort klar, worum es an diesem Ort geht.
In ihrem Berufsleben als Versicherungskauffrau hat sie als erfolgreiche Abteilungsleiterin einen anderen Ton in die oft harte Ellbogenmentalität der Arbeitswelt gebracht. Sie war für ihre Mitarbeiter da, offen, rücksichtsvoll und ehrlich. Sie haben auch, würde man sagen, ganz gewöhnliche Frauen. Eine Gedenkplakette.
Dass es den Garten der Frauen gibt, ist das Verdienst von Rita Barke. Ich besuche die Hamburger Stadthistorikerin noch am selben Tag.
Hallo,
guten Tag.
Wollen wir drin oder draußen?
Meinetwegen gerne draußen.
In ihrem eigenen blühenden Garten, knapp 20 Radminuten vom Friedhof entfernt.
Wo möchten wir sitzen?
Wenn die nicht quietscht, gerne.
Hier sitzen wir in Corona-konformem Abstand in der Laube. Ich in der Hollywood-Schaukel und streichel Emmy, Rita Barkes alte Hündin, die aufgedreht um uns herumhüpft.
Emmy ist gut jetzt. Ja, man hört sie auch. Ja, ist gut.
Rita Barke ist nicht nur Historikerin. Sie ist seit ihrer Jugend auch Feministin. Und Gleichberechtigung, das ist für sie etwas, das im Alltag der Menschen stattfinden muss. Am besten an Orten, an denen die Leute ohnehin schon sind.
Damit sich da was ändert, das kann man ja nur übers Bewusstsein verändern, bin ich beim Friedhof angefangen. So.
Haben Sie einfach hinten angefangen?
Ich habe ganz hinten angefangen, genau. Das hat aber auch was mit meinen Forschungen zu tun, weil ich ja als Historikerin zu verstorbenen Menschen in erster Linie forsche, logischerweise. Und aber auch mit meiner eigenen persönlichen Entwicklung, was das Thema Beschäftigung mit Leben und Tod anbelangt.
Kein Zweifel. Sterblichkeit, sei es die von Hündin Emmy oder ihre eigene, das ist etwas, worüber Rita Barke fast täglich nachdenkt. Über den Tod zu sprechen und zu lachen, gehört für sie natürlich zum Leben dazu.
Ich bin ja sowieso überzeugt, dass die Seelen weiterleben und dass sie sich da alle treffen.
Mit da meint sie den Friedhof. Seit etwas mehr als 20 Jahren gibt es den Garten der Frauen. Diese, wie Rita Barke sagen würde, Begegnungsstätte zwischen den Lebenden und Toten. Doch die Erkenntnis, dass Frauen mehr Platz im öffentlichen Raum und letztendlich mehr Wertschätzung in der Gesellschaft verdient haben, die ist für Rita Barke schon sehr viel älter als die Idee des Gartens selbst.
Ganz, ganz am Anfang steht grundsätzlich das Ärgernis, dass in dieser patriarchalen Gesellschaft die Leistungen von Frauen nicht so anerkannt werden wie die von Männern. Und das führt natürlich auch dazu, dass Frauen, die Leistung erbracht haben für die Gesellschaft, diese Leistung in einer patriarchalen Gesellschaft nicht so Wichtigkeit haben. Das sieht man jetzt ja bei Corona-Zeiten. Diese ganzen Care-Berufe, jetzt auf einmal merken sie, wie wichtig sie sind, aber sie werden auch gering bezahlt.
Ansatzpunkte, dies zu ändern, findet sie überall im öffentlichen Raum. Deswegen setzt sie sich zum Beispiel schon seit den 80er Jahren dafür ein, dass mehr Straßen in Hamburg nach Frauen benannt werden. Denn auch das ist Anerkennung und Sichtbarkeit. Dutzende Um- und Neubenennungen gehen auf ihre Recherchen und ihren Einsatz zurück.
Und das heißt, ich bekomme eine Bewusstseinsveränderung dort besser hin, dort, wo sich wirklich Menschen damit beschäftigen müssen, weil es einfach ihre Adresse ist.
Egal ob Wohnadresse oder letzte Ruhestätte, Rita Barke sieht überall Potenzial für feministischen Wandel. Der Ohlsdorfer Parkfriedhof war deswegen schon immer interessant für die Stadthistorikerin. Dort stellte sie zunächst ein paar Nachforschungen zu Frauen an, deren Namen sie aus den Unterlagen des Stadtarchivs kannte.
Und während dieser Forschung stellte ich dann fest, dass viele dieser Gräber auch schon die Nutzungsdauer abgelaufen ist. Und da fragte ich dann beim Friedhof damals nach, was passiert dann, wenn nicht verlängert wird. Mhm. Und dann sagten sie, ja, dann wird das aufgelassen. Und sagt, was passiert mit den Steinen? Ja, die werden zerschreddert. So. Und, ich hatte zwei Frauen, wo das tatsächlich akut war. Bei der einen, das ist Yvonne Mewes gewesen, da war der Stein schon umgelegt, weil der vom Fundament her wackelig war. Und wenn man weiß, dass Yvonne Mewes individuellen Widerstand gegen das NS-Regime gemacht hat und an den Folgen der KZ-Haft gestorben ist, ist das ein komisches Gefühl, ein ungutes Gefühl, wenn man dann auch noch dann feststellt, dass dieser Stein dann zu Straßenbelag wird.
Rita Barke versucht zunächst, für das Grab von Yvonne Mewes und das der Politikerin und Frauenrechtlerin Emmy Beckmann, dem anderen akut vom Verschwinden betroffenen Grab, Verlängerungen zu erwirken. Doch das kostet viel Geld, das ist nicht da.
Dann ja, dachte ich, gut, dann macht man einen Garten der Frauen. Dann muss man einen Platz finden, wo, wie so eine Art Freilichtmuseum, wo diese Steine dann hinkommen können auf dem Ulsdorfer Friedhof.
Entstanden ist der Garten also dort, weil andererorts kein Geld und kein Platz für die Erinnerung an diese Frauen war. Die damalige Friedhofsverwaltung hatte nichts dagegen.
Die fanden die Idee einfach toll. Ne? Also mit den Männern hatte ich keine Probleme.
Auch eine schöne Geschichte.
Ja, das ist völlig, war überhaupt gar kein Thema. Also irgendwie, dass sie das merkwürdig gefunden hätten oder so, gar nicht. Und dann sagte ich, ja, dann sucht mir mal einen schönen Platz, ne, wo man diese Steine hinstellen könnte. Vorbedingung war in dem guten alten Teil, der noch schöner ist als der neue Teil, dann dicht bei einer Bushaltestelle und von der Bushaltestelle dann der Weg zum Garten der Frauen darf nicht so sein, dass man in Dämmerung als Frau nicht mehr gehen mag. So.
Dann gibt es hier noch die Steine der Erinnerung. Die Spirale symbolisiert das immer wiederkehrende Leben. Die erste Professorin der Uni Hamburg, Agathe Lasch, wurde 1942 deportiert. Agathe Lasch war Jüdin und wurde während des Holocausts ermordet. Eine andere Frau, derer hier gedacht wird, ist Albecke Blecken. Eine alleinstehende Bäuerin, die 1583 der Hexerei beschuldigt und verbrannt wurde.
Am 18. März auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Ihre Steine bilden gemeinsam mit den anderen die Spirale der Erinnerung. Es sind kleine Kunstwerke für Frauen, die keinen eigenen Grabstein haben. Entweder weil er zerstört wurde oder weil sie nie einen hatten.
Die Steine erzählen ja auch alle eine Geschichte, eine Opernsängerin. Eine Malerin, die Zitronenjette, Johanne Henriette Marie Müller. Mit einem Korb voller Zitronen zog Zitronenjette durch Hamburgs Straßen und Kneipen. Sie war arm und lebte vom Verdienst der verkauften Zitronen.
Zitronenjette ist ja tatsächlich so ein Hamburger Original.
Original heißt in diesem Fall, dass über das Leben von Henriette Müller einiges bekannt ist. Ihr Leben, das war tragisch, aber immerhin hat es historische Spuren hinterlassen. Artikel in der Lokalpresse, medizinische Akten, Polizeiberichte. Diese Dinge erleichtern die Arbeit der Historikerin, denn oft genug hinterließ gerade das Leben von marginalisierten Menschen, darunter eben auch Frauen, kaum Spuren. Menschliche natürlich schon, aber weniger Unterlagen und Dokumente, also Schrifttum allgemein. Und das ist ein Problem. Diese Menschen verschwinden einfach aus der Geschichte.
Bevor so ein Grabstein in den Garten der Frauen kommt, ist da nochmal Arbeit davor gesetzt. Ich kann nicht bei der Friedhofsverwaltung fragen, welche bedeutenden Frauen haben sie. Das weiß kein Mensch. Außer sie sagen ihnen ja Hannelore Schlugi-Schmidt oder Monika bleibt treu oder sowas. Das interessiert mich nicht.
Ihre Arbeitsweise ist also umgekehrt. Sie bestimmt, wer für den Garten der Frauen von Interesse sein könnte und fängt an zu recherchieren.
Ich forsche also zu den Frauen und habe dann auch ihre Geburts- und Sterbedaten, das ist schon mal wichtig, und gehe dann an den Friedhof rein und frage, ist diese Frau auf Ulsdorf bestattet?
Denn das ist die Bedingung dafür, dass sie in den Garten der Frauen kommt. Das Leben verstorbener Frauen neu zu kontextualisieren, sie in einem anderen Licht erscheinen zu lassen, das ist genau das, was Rita Barke erreichen will. Dabei geht es ihr nie nur um die Toten, sondern auch darum, die Perspektive der Lebenden zu verschieben. Gerade Leben wie das der Zitronenjette haben in ihrer Arbeit einen besonderen Platz. Frauen,
denen es in der Gesellschaft nicht gut ging. Und sie dann zu einem Hamburger Original zu stilisieren, nur weil sie nicht der Norm entsprachen, also der gesellschaftlichen Norm und anders waren, wird ihr anders sein jetzt kompensiert, indem sie ein Original sind, finde ich schräg. Aber darüber denkt kaum jemand nach. Ne?
Zitronenjette wurde auf Ohlsdorf in einem sogenannten Sozialgrab beerdigt. Damals hieß das Armengrab und nach 20 Jahren verschwand es einfach.
Die normale gesetzliche Ruhezeit ist 25 Jahre und bei Sozialgräbern ist es 20 Jahre. Ne? Als ob da die Leichen eher verkommen. Nein.
Auch das ist dieser Garten. Harsche Gesellschaftskritik, Geschichte und Paralleluniversum in einem. Nicht nur das Leben der Verstorbenen rückt in einen feministischen Fokus, auch Bezüge zum Leben der BesucherInnen entstehen hier ganz selbstverständlich, quasi en passant.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Also man erreicht alle. Also alle, die sich auf den Friedhof hin trauen. Es gibt ja welche, die gar nicht auf den Friedhof gehen, aber es gibt ja nur noch andere Gründe, warum sie das nicht wollen, weil sie sich mit ihrem eigenen Ende nicht beschäftigen wollen. Schade drum. Aber, aber die, die eben auf den Friedhof gehen, stoßen auch auf den Garten der Frauen. Und das hat mich wirklich richtig positiv überrascht, dass diese erreichen sie, wenn sie Frauenforschung machen, nicht sonst. Über Bücher nicht, über auch... Radiosendungen nicht.
Nee, natürlich nicht. Machen wir uns nichts vor.
Ne? Ist so, ne? Und sie nehmen es wirklich so positiv an, weil sie dann über ihr eigenes Leben nachdenken. Bietet ja auch der Friedhof sowieso an, dass man sich, wenn man sich auf den Friedhof bewegt, einige auch bewundert, weil sie schön gestaltet sind.
Emmy Beckmann, Politikerin, Hamburgs erste Oberschulrätin. 12.04.1880, 24.12.1967, Weihnachten ist sie gestorben. Von 1921 bis 1933 war sie für die Deutsche Demokratische Partei Bürgerschaftsabgeordnete. 1933 von den Nazis ihrer Schulämter enthoben, zogen sich die Schwestern in die innere Emigration zurück. Was ist das denn? 1957 verlieh ihr der Senat den Professorentitel.
Aber man liest dann, aha, rechnet auch, also ich will es rechnen, immer du, aha, die ist dann so alt geworden, der andere ist so alt geworden. Also das ist ja schon da, in dem Moment beschäftigt man sich mit der Endlichkeit. Ne? Und dass das da aber dann dazu führt, wenn dann diese Viten auf diesen Tafeln gelesen werden, dass es einen Anstoß gibt, ja, mein Leben auch. Ist eigentlich auch wichtig. Ne?
Der Garten der Frauen ist Friedhof und Freilichtmuseum von den Mitgliedern des Garten der Frauen e.V. finanziert. Denn die Restaurierung der Grabsteine, die Pflege der Pflanzen und natürlich auch die Anschaffung der Denkmäler, das kostet alles. Die weiblichen Mitglieder des Vereins dürfen sich dafür schon zu Lebzeiten ihr eigenes Plätzchen auf dem Gelände aussuchen.
Es kommt immer wieder auch von den Frauen, die sich bei uns bestatten lassen. Da geben wir ja auch die Möglichkeit, dass auch ihre Vita auf solche Tafeln verewigt werden. Wir sagen ja nicht nur die für uns bekannten Frauen, nach denen man geforscht hat und deren historische Steine man dahin stellt, sondern ich sage ja mal, wir sind alle gleich wichtig. Da ist bei einigen immer noch so, die sagen, naja, das war aber doch nicht so wichtig, mein Leben. Also da muss man noch ein bisschen unterstützende Arbeit leisten und sagen, jedes Leben ist wichtig.
Mit dem Erwerb einer Parzelle werden die Frauen also zu Mäzeninnen für den Erhalt der historischen Grabsteine. Und auch wenn ihre Gräber nach Ablauf der Nutzungsdauer nicht verlängert werden, ihre Namen verschwinden nicht. Sie werden wortwörtlich in Stein gemeißelt, auf großen Steinwällen, die überall im Garten aus der grünen Wiese ragen und wieder abtauchen.
Und dieser Gedanke, der Name verschwindet nicht, auch nach 25 Jahren nicht, das führt bei allen zu einem doch guten Gefühl, ja, nicht vergessen zu werden.
Rita Barke sagt, der Grund, warum so viele ältere Frauen überhaupt an eine anonyme Bestattung denken, ist Genügsamkeit. Im Leben wie im Tod. Sie wollen den Hinterbliebenen nicht zur Last fallen. Dabei stellt sich dann häufig im Gespräch mit der Familie heraus, dass beispielsweise die Kinder gerne einen Ort hätten, um der Mutter zu gedenken.
Der Friedhof ist ja immer für die Lebenden da, der ist ja nicht für die Toten da. Ne? Also gut, vielleicht treffen sie sich dann nachts, keine Ahnung. Aber ansonsten ist es ja letztendlich etwas zur Trauerbewältigung.
Haben Sie denn manchmal das Gefühl, dass Sie in so eine Art Paralleluniversum reinspazieren, wie es sein könnte, wenn es das Patriarchat nicht gäbe?
Was mich wirklich positiv überrascht hat, dass viele eben auch ältere Frauen, aber auch ältere Männer, dass sie sich dem öffnen. Also dem nicht ablehnend gegenüberstehen. Da kommen wirklich so viele Frauen, von denen ich gar nicht erwarten würde, dass sie sich mit diesem Thema tatsächlich beschäftigen, aber auch wahrscheinlich aufgrund ihrer eigenen Lebenserfahrung, die sie gemacht haben, wo sie diese Diskriminierung eben selber festgestellt haben, jahrelang. Und wir haben es ja auch an ihrem Lohnbeutel gesehen und nachher an ihrer Rente. Das ist ja das. Viele der Frauen haben eben nur eine kleine Rente. Und warum haben sie das? Armut ist weiblich, liegt unter anderem daran, weil eben ihre Leistung nie so anerkannt worden ist.
Charlotte Rougemont, Märchenerzählerin. Geboren 22.01.1901 in Hamburg.
Rougemont, gelernte medizinisch-technische Assistentin, lernt jahrelang Märchen aus aller Welt auswendig. Irgendwann fühlt sie sich bereit und beginnt in ihrer Mittagspause den kranken Menschen diese vorzutragen.
Auch die Ärzte und Schwestern spürten die wohlwollende Wirkung der Märchen auf die Patientinnen und Patienten und riefen sie bald in dieses und jenes Zimmer.
Und von daher wollen wir mit dem Garten der Frauen auch deutlich machen, gerade weil wir eben solche Steine solcher Frauen dort auch hinstellen, dass wir mal ganz dringend nachdenken sollen, was ist überhaupt Leistung, ne? Und mal wegkommen von dieser patriarchalen Form noch. Nur das ist Leistung, was Männer leisten.
Die letzte halbe Stunde auf dem Friedhof verbringe ich damit, die Menschen zu beobachten, die hier spazieren gehen. Welcher Gedanke über ihr eigenes Leben beschäftigt sie gerade? Zum Beispiel dieser alte Mann, der mit seiner Frau, ich nehme mal an, seiner Frau hierher gekommen ist. Sie liest in aller Ruhe Plaketten und ist sichtlich interessiert. Irgendwann reißt ihm der Geduldsfaden und er raunzt, jetzt komm endlich, über den Friedhof. Und die beiden dackeln wieder vereint ins Patriarchat ab. Am Ausgang an der Spirale der Erinnerung begegnet mir noch eine Frau, die sich mit zwei Teenagerinnen unterhält. Vielleicht sind es ihre Töchter. Und ich frage mich, ob ich mich vielleicht Jahrzehnte früher schon für Feminismus interessiert hätte, hätte ich diesen Ort in meiner Jugend kennengelernt. Schwer zu sagen. Aber ich weiß, dass ich mit meiner Tochter wiederkommen werde. Auch meine Zeit mit Rita Barke auf der Hollywood-Schaukel verging wie im Flug. Mit einer Frau zu sprechen, die der Generation meiner Mutter angehört, über Themen, die Frauen seit Jahrzehnten, ja teilweise seit Jahrhunderten umtreibt, gibt mir ein Gefühl von Kontinuität und Schwesterlichkeit. Es ist angenehm. Vielleicht auch deswegen finde ich es gar nicht komisch, sondern im Gegenteil, ich freue mich total darüber, als mir Rita Barke bei der Verabschiedung den Entwurf für ihren eigenen Grabstein zeigt. Rote Backsteine und blaue Glasbausteine aus der Region. Für ihr Andenken hat sie selbst gesorgt. Ich habe noch einen ganz persönlichen Epilog. Über meinen Besuch im Friedhof, Rita Barke und patriarchales Design in unserem Alltag habe ich ein Buch geschrieben. Und dennoch hat es eine ganze Weile gedauert, bis die Erkenntnisse aus dem Garten der Frauen bei mir ihre ganze Wirkung entfaltet haben. Achtung, im Folgenden geht es um Femizide, denn auch davon erzählen die Steine im Garten der Frauen.
Die Malerin Dörte Helm, die Gründerin der Hamburger...
Das bin ich während einer meiner ersten Lesungen überhaupt in Hannover.
Oder auch Christel Klein, die 1981 von ihrem gewalttätigen Ehemann erschossen wurde, 5 Jahren wegen guter Führung vorzeitig frei und ermordete auch seine nächste Freundin, bevor er sich das Leben nahm.
Mir kommen mitten in meiner Lesepassage vor über 50 Menschen Tränen.
Dies ist ein Ort, an dem die Geschichte der Erinnerungskultur neu geschrieben wird. Sorry, ich habe diese Fußnote noch nie laut vorgelesen, habe mich jetzt spontan dazu entschieden und bin sehr von dieser Geschichte ergriffen. Es ist mir unfassbar peinlich.
Ich habe mich gefangen und die Lesung konnte weitergehen.
Komm auch schnell zum Ende.
Aber das unangenehme Gefühl, vor so vielen Menschen geweint zu haben, hielt an. Ich habe mich unprofessionell und in Anführungszeichen typisch weiblich gefühlt, wie das Klischee einer emotionalen Frau. Am nächsten Morgen schrieb mir eine Freundin: Gar nichts muss dir peinlich sein. Diese ungeheure Wut und Trauer ist die einzig angemessene Reaktion auf Femizide. Uns alle sollte das Thema berühren und wir sollten viel mehr darüber reden. Jeden Tag versucht ein Mann, eine Frau in Deutschland zu töten. Jeden dritten Tag stirbt eine Frau in Deutschland an den Folgen von Gewalt durch Partner oder Ex-Partner. Soweit die gruselige Statistik, an die wir uns alle viel zu sehr gewöhnt haben. Alles Einzelfälle, kein strukturelles Problem. Oder doch? Trotz meiner feministischen Interessen sind Femizide ein Thema gewesen, um das ich bis dahin einen vorsichtigen, ja vielleicht auch feigen Bogen gemacht habe. Der Garten der Frauen hat das geändert. Für mich ist das also ein Ort, der feministische Offenbarungen bereithält, wenn wir gewillt sind, uns darauf einzulassen. Oder wie Rita Barke ihre Mission beschreibt.
Ich als gute Staatsbürgerin will endlich, dass der Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes auch wirklich Wirklichkeit wird und versuche, diese Gleichberechtigung durchzusetzen an den Stellen, die völlig zum normalen Alltag der Menschen gehören. Und integriert sind in den normalen Alltag der Menschen. Nur so kommen sie nicht drum rum, sich damit zu beschäftigen.